Herr Jesus, inspiriere du unseren Geist durch deinen Geist und erleuchte unsere Herzen mit dem Licht deiner Liebe und Wahrheit, damit dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlagen kann. Amen. Liebe Gemeinde, diesen Text habe ich vor 2 Wochen auf der Facebook-Seite unserer Gemeinde gefunden. Da schreibt jemand: Du bist zu Hause. Den Namen finde ich sehr schön. Mein Herz sehnt sich nach einem Zuhause. Ich gehöre zu den Leuten, die ihr in eurer Gemeindevision beschreibt mit: Eine Gemeinde, in der niedergeschlagene, verletzte, frustrierte, in unserer Vision geht es dann weiter, eine Heimat finden können. Da ich aber nicht gerade nebenan wohne, werde ich nur online ein bisschen hier und auf eurer neuen Seite reinschnuppern. Unser Text aus dem Hebräerbrief, der das Thema für die Predigt heute ist: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, baut zu dieser Sehnsucht ein bemerkenswertes Spannungsfeld auf. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Was will der Hebräerbrief uns damit sagen? Es ist noch gar nicht lange her, da hatten die gängigen Bibelübersetzungen folgende Schreibweise. Gesprochen hört sich's genauso an. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Fällt euch der Unterschied auf? Bei Stadt hinten 2 T statt DT. Stadt, das kommt von Städte. Gemeint ist hier nämlich keineswegs die Vergänglichkeit der Städte, sodass die Bewohner eines Dorfes nicht angesprochen wären, sondern hier sind alle Menschen gemeint. Ob sie in der Stadt wohnen, auf dem Dorf oder gar in einer einsamen Hütte irgendwo in den kanadischen Wäldern. Ja, über die geografische Verortung unseres Zuhauses hinaus zielt der Hebräerbrief an dieser Stelle auch auf alle unsere menschlichen Verhältnisse und Lebensumstände. Ob wir in einer Luxuswohnung zu Hause sind oder eher ärmlich, vielleicht so. Nicht wahr? Sieht gemütlich aus. Miguel Restrepo und seine Frau Maria Garcia jedenfalls fühlen sich in dieser Kanalwohnung in der kolumbischen Stadt Medellin recht wohl. Es sind zwar nur 6 Quadratmeter bei einer Raumhöhe von 1,40 Meter. Wenn es regnet, dann tropft es durch den Kanaldeckel. Und im Winter ist das Raumklima, naja, sagen wir, leicht unterkühlt. Aber immerhin, sie haben einen Ofen zum Heizen und Kochen, ein Bett, einen Stuhl und sogar elektrischen Strom, den Miguel irgendwie organisiert hat, und sogar einen Fernseher. Für den brauchen sie den Strom. Nicht wahr? Es gibt Menschen, für die ist sowas Luxus. Das Wort aus dem Hebräerbrief gilt für jedes Lebensalter und für alle Lebensumstände. Ob wir noch Schüler sind oder im Berufsleben stehen, ob wir als erfolgreich gelten oder uns fühlen oder eher nicht, ob wir uns wohlfühlen in unseren Lebensverhältnissen oder ob wir denken, das halte ich nicht länger aus. Der Hebräerbrief sagt uns: Es bleibt nicht so. Es wird sich ändern, ob es dir passt oder nicht. Du bist unterwegs. Dazu eine erste Szene. Er war jetzt schon wochenlang unterwegs, wohin das Auge auch blickt, nur Steine, Sand, vertrocknetes Gestrüpp. Nur der Karawanenführer kennt die kargen Wasserlöcher, die ab und zu in der Wüste zu finden sind, der Weg. Oft kaum sichtbar, weil vom allgegenwärtigen Wind mit Sand zugeweht. Er zieht sich bis zum Horizont. Weshalb ist er überhaupt weggegangen? Aus Haran, der letzten Stätte der Zivilisation, bevor die Wüste beginnt. Warum tut er sich das an? Mit seiner Frau, seinem Neffen Lot, dessen Frau und Töchtern, mit all seinen Knechten und Mägden, diejenigen des Lot nicht zu vergessen, sowie den Herden, all diesen vielen Tieren, die zu versorgen sind. Wieso tut er sich das an, mit diesem Riesentross durch diese Wüste zu ziehen, mit einem Ziel, das er überhaupt nicht kennt? Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1. Hat er das wirklich gehört? Nun ja, gehört wie die Stimme seines Vaters hat er das ja nicht, aber dieser Gedanke, der ihm immer wieder gekommen war, dieser Eindruck, dass er weggehen soll, dass er hier nicht wirklich zu Hause ist. Schon in Ur, in Chaldäa, der ursprünglichen Heimat, hatte er dieses Reden Gottes gehört. Sein Vater Terach war mit ihm gekommen und sein Neffe Lot. Nein, vielmehr hatte sein Vater als das Oberhaupt der Familie diese Reise zu seiner Sache gemacht, wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 11 lesen können. Alt wie er war, konnte Terach die Reise nicht fortsetzen, nachdem sie in Haran angekommen waren. Ja, Abram erinnert sich, da, als sie in Haran angekommen waren, sieht man da oben in der Mitte, da war auch er selbst noch viel jünger gewesen. Lange waren sie unterwegs, die ganzen 1300 Kilometer von Ur bis Haran. Hier in Haran, viele Jahre später, hört er wieder diesen Ruf. Hat er wieder diesen seltsamen Eindruck, den sonst niemand zu haben scheint. Ich bin hier nicht zu Hause. Es ist der Ruf des gleichen Gottes, der Urahn Noah vor langer Zeit mit dem Bau der Arche beauftragt hatte. Dem Gehorsam Noahs gegenüber diesem Auftrag verdankten sie, die Nachkommen des Noah, schließlich alle ihr Leben. Abram hatte die Berichte seines Vaters über jene Ereignisse gehört. Der Vater hatte sie von seinem Vater vernommen. Und über die Generationen hinweg wurde das alles getreu überliefert. Deshalb war es ihm, Abram, wichtig, dieser geheimnisvollen Stimme zu gehorchen, so wie Noah damals auch gehorcht hatte. Deshalb war er jetzt wieder unterwegs. Weitere 800 Kilometer, viel kargeres Land als bei der ersten Reise, die ja den großen Fluss entlang ging, kann man hier schön sehen auf dem Bild, der direkte Weg von Ur nach Kanaan, so quer rüber, wäre zwar viel kürzer gewesen, aber war überhaupt keine Option. Mitten durch die Wüste mit den großen Herden, hier auf der Strecke von Haran aus gab es wenigstens ab und zu eine Wasserstelle, ab und zu ein wenig Grün für die Tiere. Auch Haran,
war keine Heimat für ihn, obwohl er viele Jahre dort gewohnt und gelebt hatte. Er war unterwegs in die ihm von Gott selbst verheißene neue Heimat. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, hatte Gott ihm gesagt, und das hatte ihm genügt. Zweite Szene. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, lesen wir in den Versen 5 bis 9. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram weiter ins Südland. Das war jetzt doch ein Ding. Jetzt war Abram endlich in dem verheißenen Land angekommen, aber da wohnen schon andere. Er ist in dem Land, das Gott ihm verheißen hat, ein geduldeter Ausländer. Das waren die Nachkommen Abrams hunderte von Jahren später in eben diesem Land immer noch. Und das Volk der Juden hat diese Existenz als bestenfalls geduldete Ausländer, als Fremdlinge, wie es in der Bibel heißt, über die Jahrhunderte hinweg immer wieder erlebt und durchlitten. Mit der dritten Szene machen wir jetzt einen Zeitsprung. 400 Jahre später, so ungefähr, da fanden die Ereignisse statt, die uns im ersten Buch Mose überliefert sind, vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, von der Befreiung der Nachkommen Abrams, Isaaks und Jakobs aus der Sklaverei. Gott hatte dem Mose die Verheißung gegeben, dass er das Volk in die dem Abraham vor langer Zeit verheißene Heimat führen sollte. Der Auszug aus Ägypten war gelungen, in einer kaum zu überbietenden Dramatik. Man sieht hier diese Strecke. Aus Ägypten zunächst Richtung Süden, zum Schilfmeer, durch das Schilfmeer hindurch. Wie wir wissen, das Volk der Juden schafft's, das Heer, das Pharao, das er verfolgt, die ertrinken alle. Aber dann kam der Weg durch die Wüste. Der Sinai ist bis heute Wüste geblieben. Dann kam der mühsame Alltag ohne jede Sicherheit. Dieses von der Hand in den Mund leben. Die Mühe, jeden Morgen wieder neu aufzubrechen, ohne zu wissen, wo man am Abend dieses Tages sein würde. Dann begannen Unzufriedenheit, Murren, Aufbegehren, Ungehorsam, Rückfall in den Götzendienst. Und schließlich, der biblische Text schildert es geradezu als Strafe. Das Volk muss 40 Jahre lang in der Wüste umherwandern. Hier durch diese Schleife, die sie wohl mehrfach gegangen sind, angedeutet. Erster Nachfolger des Mose, Josua, darf das Volk über den Jordan in das gelobte Land führen. 40 Jahre. In der Bibel steht ein Zeitraum von 40 Jahren für eine ganze Generation, für ein ganzes Menschenleben. Dann erst der Weg über den Jordan in das gelobte Land. Lassen wir das noch ein bisschen auf uns wirken, bevor wir uns dem Schluss der Predigt zuwenden mit der Frage: Was hat das mit uns? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir, mit dir, mit dir zu tun? Vielleicht fragst du, war Kanaan denn nicht das Land der Verheißung? Weshalb muss Abraham in diesem Land als Ausländer leben? In seiner Person und im Erleben seiner Nachkommen durch die Jahrhunderte hindurch wird vorweggenommen, was der Hebräerbrief als konstitutionell für den Menschen schlechthin, als grundlegend für menschliche Existenz zu allen Zeiten formuliert. Wir haben hier in dieser Welt keine bleibende Stadt, keine Städte, keine Heimat, in der wir uns auf Dauer einrichten können, sondern wir sind auf der Suche nach der zukünftigen Heimat. Wir sind unterwegs, ob wir wollen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht. Die Gemeinde Jesu ist ein Hinweis auf, ein Zeichen für die zukünftige himmlische Heimat. Romano Guardini formulierte, dies ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass ein Mensch dem anderen Rast gibt auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause. Und das ist auch Aufgabe der Gemeinde Jesu, Rast zu geben auf der großen Wanderschaft, auf der wir alle sind. Etliche Gemeindeglieder haben uns berichtet, dass sie in unserer Gemeinde das lang ersehnte und gesuchte Zuhause gefunden haben. Das ist schön und das ist gut so. Denn das gehört zu den unverzichtbaren Aufgaben der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wenn das gelingen darf, mit allen Einschränkungen und Schwächen, die menschliche Gemeinschaften immer haben, hat der Einsatz für die Gemeinde und in der Gemeinde sich gelohnt. Eine bleibende Stadt ist allerdings auch die Gemeinde in ihrer diesseitigen Gestalt bis zur Wiederkunft Jesu Christi nicht. In den Spirituals und Gospels der schwarzen Sklaven in Amerika ist die Redewendung über den Jordan gehen nicht von ungefähr ein Symbol für das Sterben. Jenseits des Jordan liegt das gelobte Land, das Land, in dem es keinen Schmerz, kein Leid mehr geben wird und in dem Gott selbst alle Tränen abwischen wird, wie von der Prophet Jesaja in Jesaja Kapitel 25, Vers 8 verheißen hat. Und der Seher Johannes hat das in Offenbarung 21, Vers 4 bekräftigt. Unsere Reise beginnt mit der Geburt, sie endet mit dem Sterben. Und dazwischen gibt es viele Zwischenstationen, viele Rastplätze, an denen wir es uns gern so gemütlich einrichten. Wir tun dabei gut daran, uns bewusst zu machen, dass keine dieser Stationen von Dauer sein wird. Wie schnell ist die Kindheit vorbei? Und schon in der Kindheit selbst gibt es ja mehrere Abschnitte. 2 oder 3 Jahre alt ist das Kleinkind, dann beginnt die Zeit im Kindergarten, mit 6 Jahren beginnt die Schulpflicht. Wie schnell wird aus dem Kind ein Teenager und aus dem Teenager ein Twen? Die Zeit der Ausbildung oder des Studiums schließen sich an. Einstieg ins Berufsleben. Eventuell Familiengründung, eigene Kinder, die gehen irgendwann aus dem Haus, Rentenalter. Und jeder dieser Zeitabschnitte geht unwiderruflich und unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Im Psalm 90, Vers 9 bis 12, betet der Psalmdichter: Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wenn es ganz hochkommt, auch mal ein bisschen mehr. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nichts von dem, was uns also furchtbar wichtig erscheint auf unserem Lebensweg, können wir auf Dauer festhalten. Jugendliches Aussehen, Schönheit, Kraft, Gesundheit, Reichtum oder doch wenigstens ein bisschen Wohlstand, das alles ist vergänglich. Warum muss das so sein? Gibt es denn nichts, was von bleibendem Wert ist? Müssen wir uns mit dem Nihilismus abfinden? Paulus formuliert in Römer 8, in den Versen 38 und 39, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott hat etwas Besseres mit uns vor, als in dieser Welt möglich ist. Jesus sagt uns in Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Die bleibende Stadt, die wir ersehnen und doch in dieser Welt nicht haben können. Er, Jesus, bereitet uns diese Städte. Deshalb setzen wir auf ihn. Er bleibt. Er erwartet uns jenseits des Jordan und er will uns von hier begleiten. Lass dich heimsuchen von ihm und seinem Geist. Lass es zu, dass er dir heimleuchtet mit seinem Licht, denn er ist das Licht der Welt. Nur er gibt uns Orientierung und Halt. Sag Ja zu Jesus. Amen.